Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Erwin Schrödinger Preis 2011. Neue Kamera macht Krebszellen sichtbar. Schon gewusst, dass uns hoch und tief in die Wiege gelegt sind und natürlich unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Erich Wittenberg. Ich grüße Sie. Der Wissenschaftspreis des Stifterverbandes, der Erwin-Schrödinger-Preis 2011, geht in diesem Jahr an zwei Forscher des Helmholtz-Zentrums München und des University Medical Center Groningen. Die beiden Forscher haben eine neuartige Operationstechnik entwickelt. Und wie selbst kleinste Krebstumore während der Operation, also quasi live, sichtbar gemacht werden können, erfahren Sie gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Vorher kommen wir wie üblich an dieser Stelle zu unserem Geräusch des Monats. Vielleicht haben Sie es ja schon mal zufälligerweise im Radio gehört.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Was es mit diesem Geräusch auf sich hat, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch jetzt geht es erst einmal weiter mit dem Schwerpunktthema.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in der westlichen Welt. Selbst wenn sich ein Tumor operativ entfernen lässt, besteht noch immer die Gefahr, dass bösartige Krebszellen nicht gefunden und zerstört werden. Helfen könnte in Zukunft eine neu entwickelte Fluoreszenzkamera, die sehr kleine Tumore, die für das bloße Auge nicht sichtbar sind, während der Operation anzeigt. Für die Entwicklung dieses Verfahrens werden Professor Vassilis Nitsia-Christos vom Helmholtz-Zentrum München und Professor Ho van Dam vom University Medical Center Groningen mit dem Erwin-Schrödinger-Preis 2011 ausgezeichnet. Wir haben Professor Nitsia-Christos in München besucht. Mehr dazu von Sabine Lüders.
Professor Vassilis Nitsia-Christos ist ein vielgefragter Mann in diesen Tagen. Weil er den Erwin-Schrödinger-Preis 2011 für seine Arbeit erhält, ist ein TV-Team zu Gast an seiner Forschungsstätte, dem Helmholtz-Zentrum München. Doch bevor er vor die Kamera tritt, nimmt er sich noch Zeit, mit uns zu sprechen. Den Preis erhalten er und sein Kollege Professor Ho van Dam von der Universität Groningen für die Entwicklung einer Kamera, mit der fluoreszierende Krebszellen während einer Operation sichtbar gemacht werden können. Für Vassilis Nitsia-Christos eine ganz besondere Auszeichnung.
Das ist eine ganz besondere Ehre und eine großartige Anerkennung einer Technik, von der ich glaube, dass sie die klinische Praxis schon bald ändern wird.
Auch wenn modernste technische und medizinische Methoden das Aufspüren eines Krebstumors enorm verbessert haben, während der Operation ist der Chirurg allein auf seine Augen angewiesen. Das birgt die Gefahr, dass Tumorzellen übersehen und nicht entfernt bzw. zerstört werden. Bis jetzt. Eine neu entwickelte Fluoreszenzkamera kann dem Chirurgen helfen und zeigt ihm die Krebszellen.
Das System, das wir entwickelt haben, utilizes fluorescent probes that they can target.
Das von uns entwickelte System nutzt fluoreszierende Substanzen, die sich an bestimmte Moleküle binden und für verschiedene Krebsarten oder auch andere Krankheiten charakteristisch sind. So erreichen wir eine Genauigkeit, die dem menschlichen Auge weit überlegen ist. Dies ist eine Technik, die die Möglichkeiten der optischen Erkennung bei Operationen und Endoskopie fundamental ändert.
Die Krebszellen, die mithilfe der fluoreszierenden Substanzen markiert werden, beginnen zu leuchten und können mit der vom Forscherteam um Professor Nitsia-Christos entwickelten Kamera sichtbar gemacht werden. Das Besondere? Der Chirurg kann während der Operation, also live, sehen, wo sich das Krebsgewebe befindet. Dazu wird das Kamerabild auf einen Monitor übertragen. Dort, wo es leuchtet, befinden sich noch Krebszellen. Selbst winzigste Tumore werden erkannt.
Im Prinzip können wir eine einzelne Zelle sehen, doch natürlich nimmt die Empfindlichkeit ab, je tiefer wir ins Gewebe schauen. Aber verglichen mit dem menschlichen Auge erreichen wir bei der Erkennung von Krebszellen im Gewebe mit dieser Technik eine viel höhere Empfindlichkeit. Das gilt für die Mikroskopie genauso wie für die Live-Beobachtung während einer Operation. Vor allem an der Oberfläche können wir zumindest mehrere 10 oder 100 Krebszellen erkennen, also sehr kleine Mengen.
cancer cells, so very small amounts.
Vor 7 Jahren begannen die Forscher, die Technik zunächst im Tiermodell zu testen. Das große Problem war, die Erkennung der leuchtenden Krebszellen so zuverlässig wie möglich zu machen.
One challenge was associated with providing accurate fluorescence images.
Die große Herausforderung bestand darin, wirklich genaue Fluoreszenzbilder zu bekommen. Das heißt, haben wir kein Leuchtsignal, darf auch keine Krebszelle da sein. Und haben wir ein Leuchtsignal, müssen wir sicher sein, dass dort auch fluoreszierender Farbstoff, also eine Krebszelle ist. Das wird vielfach unterschätzt. Doch für eine klinische Zulassung brauchen wir diese Genauigkeit. Die andere Hürde war die Injektion der Farbstoffe. Wir haben es geschafft, sichere Moleküle und Dosierungen zu finden, die eine gefahrlose Operation garantieren.
Vor 2 Jahren kam dann der Durchbruch. Die Wissenschaftler hatten das Verfahren so weit perfektioniert, dass es erstmals am Menschen angewendet werden konnte. Die erste Patientin, die mit der neuen Technik operiert wurde, war an Eierstockkrebs erkrankt. Diese Krebsart ist dafür bekannt, dass sie stark streut und daher schwer zu entfernen ist.
Eierstockkrebs ist eine häufige Todesursache bei Frauen. Wir haben mit dieser Art von Tumor begonnen, indem wir zunächst eine passende fluoreszierende Substanz gesucht haben. Und natürlich musste es ein Krebs sein, der auch operativ behandelt werden kann. Es gibt aber noch viele andere Krebsarten und auch noch viele andere Krankheiten, bei denen diese neue Technologie angewendet werden kann.
Der Erfolg dieser Operation wird den Weg freimachen für völlig neue Möglichkeiten in der Chirurgie. Schon bald wird die preisgekrönte Entwicklung Einzug halten in die Operationssäle vieler Krankenhäuser. Live-Bilder für den Chirurgen sind dann keine Zukunftsvision mehr.
Wir verlassen den OP-Saal mit all seinen neuen Möglichkeiten und kommen zu unserem Hörstück Schon gewusst. Dabei geht es heute um eine Genvariante, die für Depressionen verantwortlich sein könnte. Schon gewusst, dass uns hoch und tief in die Wiege gelegt sind?
Die ganze Welt ist düster. Alles ist grau in grau und schwer. Das Aufstehen ist schwer, das Leben, sogar die Luft und das Atmen sind schwer. Die Tage liegen unter dem bleiernen Schleier einer Depression. Dann wieder strotzt man vor Kraft, sprüht vor Energie, fühlt sich ganz oben auf und presst in seine Tage noch dies und noch das zusätzlich rein. Und dann wieder antriebslos abstürzen ins unendliche schwarze Loch. Ein Drahtseilakt zwischen lautem Ja zum Leben und Selbstmordgefahr.
Gut 800.000 Menschen in Deutschland, etwa 1% der Bevölkerung, leiden an der manisch-depressiven Störung. Ihre Stimmung schwankt krankhaft zwischen absolutem Hoch und seelischem Tief. Auch wenn es zwischen diesen extremen Phasen immer wieder ausgeglichene Perioden gibt, ist der Betroffene bei dieser sogenannten bipolaren Störung sehr in seinem Alltag beeinträchtigt. Wer betroffen ist, muss damit leben. Aber wo kommt sie her, diese Krankheit, die das ganze Leben beeinflussen kann?
Ob wir zwischen Aktionismus und Depression hin und her pendeln, scheint uns in die Wiege gelegt. Helmholtz-Wissenschaftler vom Forschungszentrum Jülich haben hunderttausende häufig vorkommende Varianten im Erbgut von Patienten und gesunden Menschen systematisch verglichen. Das Ergebnis, eine bestimmte Variante des Gens mit dem Namen NeuroCAN, ist bei Menschen mit manisch-depressiver Störung viel häufiger als bei Gesunden. Grundsätzlich war dieses Gen schon bekannt. Es spielt eine Rolle beim Wachsen und Zusammenhaften von Gehirnzellen. Dass es ebenso etwas mit der manisch-depressiven Störung zu tun hat, war bisher jedoch nicht klar.
Das heißt natürlich nicht, dass jeder Mensch mit diesem speziellen Gen auch erkrankt. Denn die manisch-depressive Störung gehört zu den sogenannten komplexen Krankheiten. Ob sie ausbricht, hängt auch von den Umweltfaktoren ab oder vom persönlichen Lebenswandel. Wenn es aber geschieht, wollen wir verstehen, was im Kopf genau passiert. Ganz oben auf der Liste der Forscher steht daher jetzt, an welchen Prozessen das Gen NCAN im Gehirn beteiligt ist und wie genau die eine bestimmte Genvariante diese Prozesse stört. Vielleicht gibt es irgendwann sogar ein Medikament, das in dieses Geschehen eingreifen kann. Auf jeden Fall hilft es, wenn ein Betroffener Freunde und Familie hat, die ihn im Hoch von allzu riskanten Unternehmungen abhalten und ihn im Tief nicht fallen lassen.
Das Ergebnis? Eine bestimmte Variante des Gens mit dem Namen NeuroCAN ist bei Menschen mit manisch-depressiver Störung viel häufiger als bei Gesunden.
Damit sind wir schon fast am Ende dieses Podcasts, kommen aber noch einmal zu unserem Geräusch des Monats. Erinnern Sie sich? Sie flitzen nicht nur durch unsere Stromleitungen und elektrischen Geräte, sondern auch durch den Weltraum. Die Rede ist von Elektronen. Und genau die haben Sie eben gehört. Wenn hochenergetische Elektronen aus dem All auf das Magnetfeld unserer Erde treffen, beginnen sie zu schwingen, ganz ähnlich wie eine Gitarrensaite. Dabei entstehen Radiowellen, die relativ einfach mit einer Antenne hörbar gemacht werden können. Uns können Sie auch ohne Antenne nächsten Monat wieder hören und auch im Online-Archiv auf der Helmholtz-Website. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.